ARD Sounds.
Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Ich bin Markus Schödel und ich war zusammen mit meiner Kollegin Theresa Brenner auf der Leipziger Buchmesse. Und dort haben wir eine Premiere gefeiert. Wir haben zum ersten Mal das ARD-Klima-Update vor Publikum aufgezeichnet. Dass wir das auf der Buchmesse gemacht haben, hat auch einen Grund. Wir haben nämlich mit unserer Expertin, Energieökonomin Professorin Claudia Kempfert, über ihr neues Buch gesprochen. Das Buch heißt Kurzschluss und hat den Untertitel, wie wir unsere Energiezukunft verspielen. Jeder, der schon mal auf der Buchmesse war, weiß, dass dort wahnsinnig viel Publikum unterwegs ist. Und das werdet ihr jetzt bei der Aufzeichnung auch hören. Außerdem haben Besucherinnen und Besucher ihre Chance genutzt, Frau Kempfert Fragen zu stellen. Die Fragen und ihre Antworten könnt ihr ebenfalls hören, gleich nach der Buchbesprechung. Bevor die Aufzeichnung gleich startet, noch der Hinweis, diese Podcast-Folge findet ihr, genau wie alle anderen Folgen, in der ARD Sounds App.
Das ARD Klima-Update.
Frau Kempfert, es ist Energiekrise. Mal wieder muss man ja sagen, die Spritpreise sind hoch, die Benzinpreise sind hoch, Diesel ist teuer. Jeder, der an die Tankstelle fährt, muss man sagen, der kriegt schlechte Laune. Ich denke, das wird auch vielen im Publikum so gehen, oder? Also hohe Spritpreise, hohe Gaspreise. Energie ist im Moment das Thema, das Gesprächsthema Nummer eins. Sie sind Energieökonomin. Gibt es bei Ihnen in Zeiten der Energiekrise sowas wie Feierabend oder ist es so, dass Sie auch im Feierabend von Freunden und Verwandten ständig auf das Thema Energie angesprochen werden?
Naja, also grundsätzlich erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist eine schöne Gelegenheit, dass wir über das Thema Energiekrise und fossilen Rollback sprechen. Ja, natürlich werde ich angesprochen. Relativ häufig, das ist aber auch schon immer so. Ich bin ja nicht ganz neu in dem Thema. Ich beschäftige mich seit fast 30 Jahren mit der Thematik und das wissen viele, nicht nur im privaten Bekanntenkreis, sondern auch im Nachbarbereich, aber auch viele Menschen, die mich ansprechen, weil das einfach ein bewegendes Thema ist und auch so viele Bereiche tangiert. Also insofern, ja, also was heißt Feierabend? Natürlich habe ich eine Arbeit und bin dann beschäftigt und gehe dann nach Hause, aber werde auch da offen angesprochen und finde es aber auch richtig. Also es gibt Nachbarn, die da parallel sich immer mit beschäftigen. Manche sprechen mich an, weil sie schon sehr viel recherchiert haben und dann auch einige Dinge wissen und manche wollen einfach was wissen und das ist auch ganz schön.
Also auf jeden Fall ist es so, dass Sie als Energieökonomin Ihre Zeit knapp bemessen ist. Trotzdem haben Sie es geschafft, ein neues Buch zu schreiben. Das Buch heißt Kurzschluss. Das ist ja ein Begriff, der mehrere Bedeutungen haben kann. Frau Kempfert, warum heißt Ihr neues Buch Kurzschluss?
Ja, es heißt Kurzschluss, das weiß ja vielleicht jeder, wenn Strom den falschen Weg nimmt. Also einmal kracht's und dann ist das ganze System vorbei. Und ich beziehe das vor allen Dingen auf energiepolitische Kurzschlüsse. Das bedeutet, dass man mit sehr kurzfristigen, ja, vielleicht Empörungswellen leben muss und dann gibt es eine kurzfristige Reaktion, aber in die falsche Richtung. Und diese falsche Richtung erleben wir leider aktuell auch vollständig, dass wir einen fossilen Rollback erleben in vielen politischen Entscheidungen, die dazu führen, dass wir zum Beispiel ein Heizungsgesetz abschaffen, obwohl wir es dringend brauchen, weil wir zum Beispiel auf mehr fossile Infrastrukturen setzen, als wir eigentlich brauchen, indem wir einen Tankrabatt einführen, der in erster Linie ein teures Geschenk für Mineralölkonzerne ist. Und all diese Dinge sind energiepolitische Kurzschlüsse. Und in der jetzigen Krise, wir leben ja in einer Zeit der kompletten Fossilokratie. So nenne ich das, dass wir erleben, wie fossile Energien als Machtinstrument weltweit ausgenutzt werden. Das fängt an mit dem furchtbaren Krieg jetzt im Iran. Wir kennen es aber auch schon von vorherigen Energiekrisen, wo die zum Beispiel als der russische Angriffskrieg auf die Ukraine stattfand, wo auch dann sehr kurzfristig Rückschlüsse gezogen wurden, die nicht wirklich dazu geführt haben, dass wir wegkommen von den fossilen Energien, sondern eher noch mehr hineingewirkt haben. Und deswegen Kurzschluss und wir müssen weg von diesen energiepolitischen Kurzschlüssen.
Also es geht in dem Buch im weitesten Sinne um Fehler, um Kurzschlussreaktionen von Politik und Wirtschaft. Und über einige dieser Fehler wollen wir jetzt sprechen. Wir schauen in dieser Podcast-Folge auf die Autokonzerne. Wir fragen uns, wie haben die Chinesen es geschafft, uns Deutschen bei der Elektromobilität zu überholen? Dann schauen wir auf die Atomkraftwerke. War die Abkehr von der Atomkraft wirklich ein strategischer Fehler, so wie das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gesagt hat? Dann schauen wir auf das Thema Heizen und erklären, warum das deutsche Gasnetz vor dem Kollaps steht. Das ist vor allem für alle interessant, die eine Gasheizung zu Hause haben. Und zum Schluss, Frau Kempfert, kommen wir noch auf einen Satz zu sprechen, den Sie mal gesagt haben, nämlich, es gibt noch und nöcher Speicher. Dieser Satz hat einen Shitstorm ausgelöst, weil Sie, so schreiben Sie das im Buch, absichtlich falsch interpretiert worden ist. Das ist eine Stelle im Buch, die sehr persönlich ist, muss man sagen, bei der man merkt, man muss als Energieökonomen ganz schön was einstecken können hin und wieder. Überhaupt ist das Buch, finde ich, sehr persönlich. Sie erzählen von sehr vielen Begegnungen von Menschen, die Angst vor der Energiewende haben, die aber auch manchmal einfach nur Fragen haben. Und einige dieser Anekdoten und Begegnungen, von denen werden wir jetzt auch hören. Und damit übergebe ich das Wort erstmal an dich, Theresa. Du beginnst nämlich jetzt mit dem Thema Autokonzerne.
Genau, mit einer Hassliebe der Deutschen kann man ja fast sagen. Einerseits lieben die Menschen ihr Auto und gefühlt ist es aber auch immer wieder so ein Diskussionsthema am Familientisch, bei Freunden, Verwandten, E-Auto oder Verbrenner. Oder wir haben es gesagt, die Benzinpreise momentan. Da kochen die Emotionen schon teilweise hoch. Und so eine Situation haben Sie ja auch erlebt. Ich habe es im Buch gelesen, Sie waren in Hannover, glaube ich, unterwegs und wollten eigentlich nur ein Taxi und haben dann mit dem Taxifahrer eine hitzige Debatte vielleicht. Die gibt es später auch noch im Buch, die hitzige Debatte, aber vor allem eine Diskussion geführt. Können Sie mal ganz kurz schildern, was Sie da erlebt haben mit diesem Taxifahrer?
Ja, also das war ein Taxifahrer, der, ich bin in Hannover angekommen, mich zu einem Veranstaltungsort bringen sollte und der ganz aufgeregt war, weil sein Sohn bei VW arbeitet und er Sorge hatte, dass sein Job wegfällt. Und er auch danach gefragt hat, wie geht es denn jetzt mit der Autoindustrie weiter? Ist es so, dass die Probleme bekommen? Und ist da VW jetzt auch auf dem falschen Weg oder die in Richtung Elektromobilität, geht das gut oder geht das nicht gut? Und dann gab es eine Diskussion darüber, hat die Autoindustrie in Deutschland überhaupt eine Chance? Und gerade bezogen auf seinen Sohn, auf die Jobs, aber auch bezogen generell. Also wie geht es da weiter? Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe ihm ein bisschen die Sorge nehmen wollen. Klar gibt es da Probleme mit der VW. VW hat einen Dieselskandal zu verantworten. Auch ein Kurzschluss, der damals stattgefunden hat, obwohl VW wusste, dass Abgaswerte eingehalten werden müssen, hat es eher betrogen und dann am Ende 30 Milliarden Euro an Kosten ausgelöst. Und diese 30 Milliarden investiert in den Konzern hätten ihn zukunftsfähig gemacht. So. Und das hat natürlich dann zu Diskussionen geführt mit dem Taxifahrer. Und wir sind dann in die Diskussion gekommen, inwieweit man das lösen kann und wie weit auch ein Konzern wie VW die besten Chancen hat, weltweit wieder führend zu sein. Aber nicht, indem es Kurzschlüsse betreibt, à la Dieselskandal, sondern indem es konsequent auf Zukunft setzt, auf Modernisierung, auf Elektromobilität, Digitalisierung und so weiter, so wie wir es auch weltweit im Markt sehen. Und dann war es so, dass ich aber aussteigen musste. In Hannover ist nicht so weit, Hannover ist nicht so groß. Ich habe mich dann später mit ihm wieder verabredet, als ich von dem Veranstaltungsort kam. Und wir haben zu Ende gesprochen. Und bis dahin hatte er sich auch einiges an Argumenten überlegt. Und am Ende sind wir aber ganz gut auseinandergegangen, weil er doch viel verstanden hat.
Sie konnten ihm ja dann so ein bisschen die Sorge, glaube ich, letztendlich nehmen, wenn Sie jetzt uns alle mal mitnehmen würden. Es spitzte sich, glaube ich, zu auf die Frage, ist es vorbei mit den deutschen Autos?
Genau. Ist es vorbei mit den deutschen Autos? Und da kann man sagen, nein, es ist nicht vorbei mit den deutschen Autos. Aber die Autokonzerne haben es selber in der Hand, zukunftsfähig zu werden. Und wenn sie einen Dieselskandal verursachen mit 30 Milliarden Kosten, geht das in die völlig falsche Richtung. Weil wenn sie investieren in Elektromobilität, in die Digitalisierung, die Autos brauchen ja auch so eine Software-Anpassung, die sehr wichtig ist. Wenn sie dort hinein investieren, sind sie auch zukunftsfähig. Und dann gibt es auch zukunftsfähige Jobs. Und die gibt es aber nicht, wenn man sich in die falsche Richtung bewegt. Dann fallen Jobs weg. Aber es können auch neue wieder entstehen. Also der Sohn war ja sehr jung, so habe ich es verstanden, von dem Taxifahrer. Und der hat alle Chancen in dem Konzern, da gut sich aufzustellen, wenn er die richtigen Qualifikationen mitbringt. Und dann hat auch die deutsche Autoindustrie in Deutschland eine Chance.
Und es gibt Länder, die machen es deutlich besser. China sprechen Sie an. Können Sie mal ganz konkret erläutern, was in China anders und vor allem besser gemacht wurde als hier, warum die so erfolgreich sind?
Ja, das ist ganz frappierend. Das ist ein ehemaliger Audi-Manager, damals 2007 Energieminister geworden, der aus der Elektromobilität kam. Und der hat entschieden, wir machen eine ganz klare Industriestrategie, wir gehen ganz klar auf Elektromobilität. Er kannte die Vorteile und man hat ihn ziehen lassen ja aus Deutschland. Das hätte man in Deutschland genauso umsetzen können. Ganz klare Strategie, Investitionsprogramm 25 Milliarden für die nächsten Jahre in die Elektrifizierung der Fahrzeuge, in Digitalisierung, in Modernisierung. Und diese Strategie fahren Sie noch heute. Klar, aktuell gibt es Überproduktion, weil der Markt insgesamt unter Druck ist. Aber grundsätzlich sind Sie in die richtige Richtung gegangen. Und ich weiß noch, dass ich vor, das ist bestimmt schon 2 Jahrzehnte her, mal mit den großen Autokonzernen auf einem Podium saß. Alle 4, die wichtig waren, die großen CEOs. Und damals gesagt habe, naja, die Zukunft geht doch in Elektromobilität. Und das sieht man doch schon. Und in China wird man auch entsprechend nachholen. Und die mich schallend ausgelacht haben und gesagt haben, na, das ist ja völlig abwegig. Ja, so eine überhebliche Haltung, Verbrenner will sich ewig durchsetzen. Und das ist eben nicht die Zukunft. So, und in China hat man es konsequent anders gemacht. Und die überholen uns jetzt und sagen uns, liebe Leute, wir sehen euch noch nicht mal mehr im Rückspiegel. Wo seid ihr denn? Ihr wart doch mal führend bei Technik und so. Sind wir auch noch, was Fahrzeugtechnik angeht, was Effizienz angeht, was Ingenieurstechnik angeht. Aber wir müssen dringend aufholen, was die Modernisierung angeht, wenn wir da noch mitspielen wollen. Aber es wird einen Strukturwandel geben, gar keine Frage, den wir auch gehen müssen, wenn wir jetzt politisch wieder Kurzschlüsse machen, das Verbrenner aus anzweifeln. Die CO2-Grenzwerte, die wir in Europa haben, sind ein wichtiger Indikator, die aufweichen, dann wird man der Autoindustrie nicht helfen. Wird man wieder nur ein paar Jahre in die Verbrennerwelt gehen, aber früher oder später ist das vorbei. Und dann verlieren wir wirklich jede Menge Jobs, auch die bei VW. Und deswegen kann man da von China lernen in dem Moment, dass man es anders macht. Aber wir brauchen auch eine nachhaltige Mobilität mit weniger Autos, mehr nachhaltiger Mobilität insgesamt.
Und können Sie eine Jahreszahl nennen, bis wann man diese Kurzschlussreaktion revidiert haben muss in der deutschen Autoindustrie?
Ja, so schnell wie möglich. Keine Kurzschlüsse.
Also keine Jahreszahl, aber
ja,
okay.
Weil man ja jetzt wieder, die jetzige Politik macht doch nur energiepolitische Kurzschlüsse wieder in Richtung fossiler Energie. Das fängt an beim Verbrenner aus, der angezweifelt wird. Die CO2-Grenzwerte sollen jetzt aufgeweicht werden. Geht über CO2-Preise, über die man ja eigentlich auch Innovationen antreiben will, bis hin auch zu neuen Gaskraftwerken. Alles fossil, fossil, fossil. Wir sind inmitten der größten fossilen Energiekrise, die wir je hatten, um das mal sehr deutlich zu sagen. Weil wir erleben im Moment eine ungeahnte Entwicklung, die ich als Energieökonomin auch noch nie erlebt habe. Die Straße von Hormuz ist gesperrt und zwar schon länger und das wird länger dauern im Iran. Da gehen 20% der Öl- und Gasförderungen durch. Der Gaspreis explodiert, der Ölpreis explodiert. Fossile Energie wird ungeahnt teuer. Und was macht die Politik? Energiepolitische Kurzschlüsse in Richtung fossiler Energie und nicht in Richtung Abkehr. Und das ist das Hauptproblem.
Dieses Problem wird sich auch beim Stichwort Heizen noch weiter fortführen. Das macht man auch.
Genau so. Mit diesem Thema mache ich jetzt weiter. Zum Thema Heizen, Gasheizung und Wärmepumpe, Frau Kempfert, bekommen Sie ja auch regelmäßig Feedback aus der Bevölkerung. Manchmal bekommen Sie da auch den Frust der Bevölkerung zu spüren. Und Sie haben im Buch geschrieben, dass Sie mal Post von einer 68-jährigen Dame bekommen haben. Ein Brief, der war sogar handschriftlich geschrieben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das letzte Mal einen handschriftlich geschriebenen Brief bekommen hat. Bei mir ist es sehr lange her. Aber Sie haben also diesen handschriftlich geschriebenen Brief bekommen. und die Dame hat Ihnen Vorwürfe gemacht. Was hat Ihnen die Dame vorgeworfen, Frau Kempfert?
Ja, also ich freue mich immer über handschriftlich geschriebene Briefe. Ich bekomme auch jede Menge, das ist wirklich sehr schön. Die Dame hat, und das schreibe ich im Buch sehr deutlich, natürlich sich Sorgen gemacht über ihr Haus und ihr Heizsystem. Und das ist was, was gar nicht einzigartig ist, sondern sehr viele Menschen umtreibt. Und sie hat gesagt, naja, aber jetzt mit dem, was ich da ja öffentlich sage, dass wir beim Heizungsgesetz weg müssen von Öl und Gas, das rentiert sich ja für ihr Haus nicht. Und dann braucht sie viel Geld und das wird eher zu einer Abwertung ihres Hauses führen. So, und da habe ich freundlich geantwortet, wie ich das häufig tue, und ihr das auch erklärt, warum es sinnvoll ist, sich trotzdem zu verabschieden und gerade in den jetzigen Zeiten sowieso von Öl und Gas, von ihrem Heizsystem hin zur energetischen Sanierung. Und wenn sie auch nur ein bisschen was macht oder weggeht, nur von diesen Heizsystemen, weil sich das ökonomisch auszahlt. Wir haben gerade kürzlich eine Studie noch mal veröffentlicht, ähnlich wie ich es im Buch auch erläutere und durchrechne, dass dieses Gasheizsystem und das Ölheizsystem ungeahnt teuer wird. Nicht nur aufgrund der steigenden CO2-Preise, sondern auch aufgrund der Tatsache, im Moment explodieren Öl- und Gaspreise, ich habe es gerade erläutert, in ungeahnte Größenordnung. Da muss sich jetzt jeder darauf vorbereiten. Das kommt zeitverzögert in einem halben Jahr. Dann kriegt man wieder eine riesenhohe Heizkosten. Und wenn man umsteigt in Richtung Wärmepumpe beispielsweise, dann hat man auf die Zeit gerechnet mehrere tausend Euro an Kostenersparnis. Und die aktuelle Biotreppe, die ja die Bundesregierung als Kurzschluss im Moment einführt, die kostet mehrere tausend Euro im Jahr zusätzlich, wenn man bei einem Gasheizsystem bleibt. Das muss man den Leuten erklären, tut aber keiner.
Man muss sagen, die 68-jährige Dame konnten Sie ja überzeugen. Die hat Ihnen ja zurückgeschrieben, dass sie dann zum Schluss tatsächlich eine Wärmepumpe eingebaut hat im Haus.
Hat sie, ja.
Das muss man sagen. Aber die Regierung konnten Sie ja offensichtlich bisher nicht überzeugen. Die Regierung will ja das Heizungsgesetz in der bisherigen Form abschaffen. Vor allem ja die Regel, dass neue Heizungen zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Heißt, neue Öl- und Gasheizungen bleiben weiter erlaubt, die können weiter eingebaut werden. Und Sie haben das jetzt eben schon angedeutet. Was sagen Sie denn jetzt jemandem, der genau das vorhat, der sich eine neue Öl- und Gasheizung einbauen will? Was sagen Sie dem vielleicht ganz kurz?
Also grundsätzlich muss man erläutern, dass es dann enorm teuer wird. Ich hatte gerade schon erwähnt, Öl- und Gaspreise explodieren derzeit. Das ist schon mal der eine Faktor. Wir haben steigende CO2-Preise. Und wenn man heute eine neue Öl- und Gasheizung einbaut, wird das mehrere tausend Euro im Jahr mehr Kosten hervorbringen. Und das ist ein energiepolitischer Kurzschluss. Und diese Biotreppe, die man jetzt, das Heizungsgesetz, was man ja abschaffen wollte, was im Übrigen nie abzuschaffen war, heißt jetzt einfach nur anders, Gebäudemodernisierungsgesetz, das führt dazu und verleitet die Leute als Kurzschluss, wieder in Öl- und Gasheizung zu investieren. Und das ist eine Riesenkostenfalle. Und über diese Kostenfalle redet leider niemand, außer ich in meinem Buch. Und ich hoffe, dass das viele lesen und dann nachlesen können, wie teuer das wird, weil ich rechne es hervor, dass dieser Einbau irre teuer wird. Und wenn man sich allein dafür entscheidet, energetisch zu sanieren und Energie einzusparen, spart man diese hohen Kosten ein. Und dann rentiert es sich auf jeden Fall. Also ich erläutere jedem, diese hohen Kosten könnt ihr vermeiden. Und bitte tut es auch, weil sonst gibt es wieder Briefe am Ende des Tages, warum die Heizkosten so explodieren. Die explodieren derzeit, weil wir tatsächlich in einer fundamentalen fossilen Energiekrise sind.
Sehr interessant, finde ich, ist auch das Kapitel über unser Gasnetz, über unser deutsches Gasnetz, das im Moment auf jeden Fall noch gebraucht wird. Jeder zweite Haushalt in Deutschland heizt noch mit Gas. Trotzdem schreiben Sie, Frau Kempfert, das deutsche Gasnetz steht vor dem Kollaps. Das klingt total dramatisch. Wie kommen Sie zu dieser absolut dramatischen Aussage?
Ja, es ist ja so, dass immer mehr Menschen sich auch entscheiden, keine Gasheizung mehr einzubauen. Und die Gasnetzentgelte, also das, was wir alle zahlen, wenn man an einem Gasnetz angeschlossen sind, steigen für diejenigen, die noch am Gasnetz angeschlossen sind. Und je mehr Menschen sich dagegen entscheiden, gegen einen Einbau einer Gasheizung, desto teurer wird es für diejenigen, die noch dran sind. Und das Gasnetz ist ja da. Und es gibt nun auch Stadtwerke wie Mannheim oder Augsburg, die schreiben den Leuten zurecht und sagen, liebe Leute, wir wollen das Gasnetz rückbauen, weil es sonst zu teuer wird. Und wir müssen irgendwie einen Weg finden daraus und dann auch Wege finden, wie man wegkommt von dem Gasnetz und auch von dieser fossilen Infrastruktur, um diese Kostenexplosion zu vermeiden. Und das kann man den Leuten auch nicht zumuten. In unserer Studie und auch im Buch erläutere ich ja, warum das so teuer wird und wie es Wege daraus gibt. Also, dass man zum Beispiel auch politisch unterstützt, dass man dem Mensch oder den Kommunen Geld gibt, damit sie diesen Rückbau so gestalten, dass die Leute Alternativen haben. Weil diejenigen, die noch dran sind am Ende des Tages am Gasnetz, dürfen ja nicht die hohen Kosten zahlen. Und deswegen der Kollaps, weil wir auf der einen Seite, ja, ist es gut, dass mehr und mehr Leute Wärmepumpen einbauen, aber die Gasnetze werden auch im Zuge dieser Wärmenetze, die jetzt ja auch umgebaut werden, sich verändern. Und die Kommunen und Stadtwerke haben jetzt die große Aufgabe, das umzusetzen, energetisch natürlich das umzusetzen und auch entsprechend die Rahmenbedingungen so anzupassen, dass die Leute nicht auf diesen hohen Kosten sitzen bleiben. Und deswegen dieser Kollaps. Und da muss man von weg und da braucht man politische Entscheidungen, das zu ändern.
Die Versorgung mit Erdgas ist nicht das Einzige, wovon wir uns lösen müssen. Wovon wir uns schon gelöst haben, ist ja die Atomkraft. Auch das ein sehr strittiges Thema und das Kapitel sparen Sie nicht aus in Ihrem Buch. Ich nenne es immer das Lieblingsthema von Markus Söder, weil er jetzt plötzlich Mini-AKW in Bayern ja gerne testen würde. Frau von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, Markus hat es angesprochen, nennt die Abkehr von der Atomkraft einen strategischen Fehler. Jetzt haben wir schon eine Weile miteinander zu tun und ich weiß, das sehen Sie fundamental anders, oder? Können Sie noch mal erläutern, warum Sie das anders sehen?
Naja, also wir erforschen die Atomenergie schon jetzt sehr, sehr lange und wir stellen fest, auch die Kosten weltweit, wenn man sie vergleicht, ist es enorm teuer. Atomkraftwerke zu bauen sind gigantisch teuer. Also bis zu 4 bis 5 Mal so teuer, als wenn man in erneuerbare Energien investiert. Erneuerbare Energien werden immer billiger und die auszubauen rentiert sich einfach sowieso. Aber wenn man jetzt Atomenergie ausbaut, dann wird es immer teurer. Der Bau der Kraftwerke ist teuer, geht nicht ohne Subventionen, müssen umfassend subventionieren. In den Ländern, wo noch zugebaut wird, hat man entweder Staatskonzerne oder man subventioniert wahnsinnig viel. Und dann darf man nicht vergessen, die Anlagen laufen dann oder die Kraftwerke laufen dann ein paar Jahrzehnte und dann produzieren sie jede Menge Müll, der eingelagert werden muss. Und es gibt weltweit so gut wie kein Endlager. In Deutschland werden wir Jahrzehnte brauchen, um diesen Prozess noch zu steuern, wohin mit dem Endlager? Und ich würde mich freuen, wenn Bayern das Endlager übernimmt. Also jemand, der so freundlich da auch entsprechend sich für Atomenergie ausspricht, der sollte sich auch die Anlagen in den eigenen Garten stellen.
Aber hat er sich jetzt, also Markus Söder hat doch eine neue Möglichkeit gefunden, wie man daraus sogar noch Energie gewinnen kann, oder? Ich habe es ehrlich gesagt nur am Rande mitbekommen, weil ich bei dem Thema ein bisschen manchmal auch abschalte dann, wenn er dazu was sagt, aber will er es nicht verbrennen oder was wollte er mit dem
Atom? Also er will neue kleine Atomkraftwerke bauen, die jetzt wieder modern geworden sind, mit denen man mal angefangen hat in den 50er Jahren im letzten Jahrhundert. Kleine Atomkraftwerke sind noch teurer als die großen. Wir müssten Tausende von diesen Anlagen bauen, um diese Strommenge weltweit zu nutzen, zu produzieren, die man dann nutzen könnte. Und selbst dann ist man bei einem Stromanteil oder Energieanteil von wenigen Prozent. Also das darf man echt nicht vergessen. Das wird völlig überbewertet. Diese kleinen AKWs werden erst noch erforscht. Da gibt es ungelöste Probleme. Auch diese angebliche Atommüllwiederverwertung, auch das ist hochkritisch. Hochriskant, muss erst noch erforscht werden, da braucht man Jahrzehnte. Wir haben kurzfristig so viel bessere Lösungen, die erneuerbaren Energien, Energie sparen, vergessen wir mal, Strom sparen, als dass wir jetzt neue Atomkraftwerke irgendwo hinbauen. Also aus meiner Sicht geht es den Bayern, aber anderen vielleicht auch, in erster Linie um Fördergelder. Das ist das, was wir beobachten weltweit. Es werden weltweit entweder staatliche Fördergelder oder private Fördergelder abgerufen. Dann verpuffen diese Unternehmen häufig dann wieder, verschwinden im Nirvana. Und die Anlagen werden so gut wie nie gebaut. Es sei denn, man hat Staatskonzerne, die es wirklich bauen. Und das passiert vielleicht in China, ab und zu in Russland wird auch gesagt, aber es ist wahnsinnig ineffizient. hochriskant in diesen Zeiten. Und wir haben nicht die Zeit dafür, jetzt noch Jahrzehnte zu forschen, bis wir irgendwie Herrn Söders kleine Gartenkraftwerke irgendwo hinbauen können, sondern wir brauchen wirklich aktuell Lösungen. Und die sind ja vor der Tür, die erneuerbaren Energien und Solarenergie. Ich weiß gar nicht, woher diese emotionale Abwehr gegenüber so friedlichen und freundlichen Lösungen kommt, weil die sind ja da. Und das ist nicht ideologisch, und das schreibe ich ja in dem Buch, es wird so stark ideologisch aufgerieben und dann mit Kurzschlüssen entschieden, anstelle einfach die guten Lösungen, die so nah sind, die nichts mit Ideologie zu tun haben, sondern einfach mit energiewissenschaftlicher, ökonomischer Vernunft, dass die nicht genutzt werden. Das finde ich einfach frappierend.
Jetzt dachte ich, vielleicht finden wir es in der Diskussion raus, warum es da so eine Abwehrhaltung gibt. Aber es wirkt ein bisschen so, als wären viele im Publikum hier eher Atomkraftgegner, vorsichtig formuliert. Wir werden mal sehen, was sich in der Diskussion noch
ergibt. Ja, aber ich glaube, die sind einfach viele klug. Also, und die wissen genau, wie teuer Atomenergie ist.
Die können rechnen wahrscheinlich.
Die können rechnen und die wissen auch, was los ist. Das ist ja sowieso immer, dass das Publikum unterschätzt wird und dass Herr Söder oder andere dann nicht merken, wie schlau die Leute wirklich sind. Und dann auch merken, dass da Unsinn erzählt wird.
Ich würde gerne noch mal auf eine Szene aus Ihrem Buch kommen. Da sitzen Sie im ICE und da ist ein Mann, der offenbar eher Atomkraft-Fan ist, denn der, man kann fast sagen, blafft Sie an oder pöbelt Sie auch an und sagt, Sie sind doch die Kämpfer, Sie sind doch die, die unsere Kraftwerke kaputt macht. Und unterm Strich hat er dann ja wahrscheinlich, so kristallisiert sich es heraus, einfach Sorge vor diesem berühmten Blackout, dass also alle Lichter ausgehen. Das ist bisher nun nicht passiert. Kann das noch passieren, theoretisch?
Nein, also ich halte das für extrem unwahrscheinlich, es sei denn, es gibt Angriffe auf die kritische Infrastruktur, die wir jetzt einmal in Berlin erlebt haben, die wirklich dann mutwillige Einflüsse sind, die aber nichts damit zu tun haben, ob Kraftwerke da sind oder nicht. Wir haben ausreichend Kraftwerke in diesem Land, aber wenn wir permanent jetzt wieder erneuerbare Energien ausbremsen, dann muss man auch schauen, dass man dann mehr einspart an anderer Stelle. Aber grundsätzlich gesehen haben wir ausreichend Kapazitäten. Ich rechne das so ein bisschen vor, auch im Buch.
Sie sagen 80 und 240
installierte Kraftwerksleistung ist da, die ist nicht immer da. Es gibt ja unterschiedliche Vollaststunden von Wind- und Solarenergie und den Kraftwerken, die man da alle zusammenrechnen muss. Aber grundsätzlich gesehen haben wir so viel Überkapazitäten, die auch teilweise ja sehr viel erneuerbaren Energienstrom produzieren und dann abgeregelt werden muss. Da haben wir die nächste Diskussion, der nächste Kurzschluss, wo dann behauptet wird, das sei alles zu teuer, es sei denn, man könnte es mal speichern. Und deswegen, wir haben ausreichend Kraftwerkskapazitäten. Die Nachfrage ist bei 80 Gigawatt maximal. Meistens liegt sie drunter, so wie heute, ist ein Samstag. Und das variiert am Tag immer sehr unterschiedlich. Es gibt Spitzenlastzeiten. Abends, wenn Sie alle nach Hause kommen, Ihre Waschmaschine anstellen, Ihre Kaffeemaschine und was auch immer, dann steigt die Nachfrage so ein bisschen an. Und da braucht man ab und zu sogenannte Spitzenlastkraftwerke. Und um die geht es dann auch häufig. Atomkraftwerke sind sogenannte Grundlastkraftwerke. Die laufen immer durch. Die sind auch dafür konzipiert, dass sie immer da sind. Und mit der Zunahme an erneuerbaren Energien brauchen wir Kraftwerkskapazitäten, die schnell einspringen können, hoch und runter fahren können. Und das können Atomkraftwerke gar nicht, ganz abgesehen von Atommüll und so weiter, der da auch produziert wird. Das habe ich dem Herrn im ICE auch alles erklärt. Der wollte aber gar nicht mehr so richtig zuhören. Der hatte seine eigene Meinung und so. Aber da war ein junger Mann, der wollte gerne zuhören. Dem habe ich das auch alles erklärt. Der war sehr interessiert. Das war ein Student und der hörte sich dann das alles an, was ich da erläutert habe auf dieser ICE-Fahrt. Aber das sind so typische Begegnungen. Aber die sind auch ganz typisch, auch in den Diskussionen, die ich erlebe, auch auf Podien beispielsweise. Da gibt es immer Atomkraftfans und es gibt auch eine ganze Community an Atomkraftfans. Es gibt eine auch Social-Media-affine Atomkraftfans, die dann alles Mögliche behaupten, was die Atomenergie alles kann und mir da irgendwie irgendwas unterstellen. Aber die sind alle da und diese Diskussionen gleichen sich an der Stelle. Und da war der Herr im ICE nur ein Beispiel von ganz vielen. Aber es passiert relativ häufig.
Und es ging jetzt ein bisschen unter, aber ich möchte ja auch, dass die Menschen hier was mitnehmen und was lernen von dieser guten Stunde. Sie haben die Zahlen in Ihrem Buch 80 und 240 geschrieben. Ich weiß nicht, ob es alle schon mitbekommen haben. Können Sie das nochmal erläutern, wenn jetzt Argumente kommen, wie irgendwann gehen die Lichter aus, warum man dann mit den Zahlen 80 und 240 sehr weit kommt, wenn man das dementieren möchte?
Also wir haben 240 Gigawatt Kraftwerkskapazität und haben maximal einen Bedarf pro Tag von 80 Gigawatt. Das ist sehr eindimensional argumentiert, weil es gibt immer Unterschiede am Tag. Aber wir haben ausreichend Kapazitäten. Wenn wir die alle nutzen würden, brauchen wir keine Atomenergie. Und die sind auch nicht mehr am Netz, die Atomkraftwerke. Das Argument ist ja immer, wir hätten die nicht abschalten dürfen, dann würde es uns heute besser gehen. Wir reden über drei Kraftwerke, ja, die am Ende 6% des Stroms produziert haben. Und da wird die Behauptung aufgestellt, da hätten wir jetzt ganz viel was verpasst, wenn wir das, als wir die abgeschaltet haben, oder da hätten wir jetzt einen Blackout. Es kommt kein Blackout. Die Energiewende produziert auch nicht automatisch Blackouts. Es gibt ausreichend Kapazitäten. Die Nachfrage kann abgedeckt werden. Aber wir haben auch einen Weg noch vor uns zu gehen, den darf man nicht verschweigen, der jetzt mit der Energiewende kommt. Und den zu verstehen, das lohnt sich schon. Und deswegen lohnt sich auch das Buch, das zu lesen, weil da steht das alles erläutert drin.
Ein Problem könnten höchstens noch die Speicherkapazitäten sein. Da geht es jetzt auch auf den berühmten Shitstorm. Das ist wieder dein Part, Markus.
Genau. Frau Kempfert, Sie nutzen ja das Buch auch, um diesen Shitstorm aufzuarbeiten, den Sie 2022 ertragen mussten. Und das muss man so sagen, der Sie bis heute tatsächlich verfolgt. Jeder, der sich mit Ihrer Person beschäftigt, stolpert irgendwann automatisch auf die Redewendung noch und nöcher. Auslöser war eine ZDF-Dokumentation und in der haben Sie Folgendes gesagt, das lese ich jetzt mal vor. Wir haben Batteriespeicher noch und nöcher, die da jetzt in das System kommen. Es gibt noch und nöcher Speicher. Es ist ein Mythos anzunehmen, dass es die nicht gibt. Diese Sätze haben Sie in der Dokumentation gesagt und diese Sätze haben dann diesen Shitstorm ausgelöst. Warum, Frau Kempfert, sind Ihnen diese Sätze so dermaßen um die Ohren geflogen?
Sie sind mir nicht um die Ohren geflogen, man hat sie mir ins Gesicht geschmissen. Und das ganz absichtlich. Sie wurden nämlich aus dem Zusammenhang gerissen. Und das beschreibe ich auch im Buch, warum das so gemacht wurde. Aber wichtig ist erstmal zu erläutern, warum es so wichtig ist, festzustellen, dass wir ausreichend Speichertechnologien haben. Und über die habe ich auch in dem Interview gesprochen. Alle aufgezählt, das Interview war sehr lang. Ich habe von einer Vollversorgung aus erneuerbaren Energien gesprochen, wie die aussieht, welche Speicher es gibt, von Pumpspeicherkraftwerken, kurzfristigen Batteriespeicher. Es gibt Langfristspeicher wie grünen Wasserstoff und das alles wirklich rauf und runter erläutert. Und dieser eine Satz wurde dann in der Dokumentation rausgeschnitten. Und schon vorher, bevor diese Dokumentation lief, gab es eine Online-Kampagne mit diesem Hashtag. So, und der ist bis heute da. Und die Atomfans nutzen das auch immer. Und warum es so missverständlich ist, ist, die Technologien sind alle da. Und sie funktionieren auch. Pumpspeicherkraftwerke gibt es seit einem Jahrhundert. Batteriespeicher haben wir jetzt 70 Gigawatt in der Pipeline. Das ist gigantisch viel. Und das ist auch ein Gamechanger. Wenn man die ins System lassen würde, hätten wir einen Teil des Problems der Energiewende gelöst. Und grüner Wasserstoff muss produziert werden als Langfristspeicher, um diese Reserven, die wir brauchen in Zeiten von sogenannten Dunkelflauten, wo es wenig Wind und wenig Solar gibt, abdecken zu können. Und all das habe ich ausführlich erklärt. Und es gibt im Übrigen eine hervorragende ZDF-Dokumentation von Martin Grönemeyer, der das hervorragend aufgearbeitet hat und auch eine toll erklärt hat, wie die Unterschiede sind. Und die empfehle ich immer zu schauen, anstelle diese sehr, ja leider am Ende tendenziös gewordene Dokumentation gegen die Energiewende, wo dieser Satz rausgeschnitten wurde und absichtlich verbreitet wurde. Und die rechten Medien nutzen das bis heute. Und mir war es wichtig, einmal alles zu erläutern an Speicher, die es gibt, um nochmal deutlich zu machen, wie der Stand der Forschung ist. Und wir und ich beschäftige mich seit über einem Jahrzehnt mit dieser Thematik. Und deswegen finde ich, meine Perspektive wollte ich einmal an dieser Stelle darlegen, um deutlich zu machen, was da passiert, was gegen meine Person passiert, warum Kampagnen stattfinden, wie Kampagnen auch stattfinden können. Und was mich besonders erschüttert an diesem Fall, ist, dass Leitmedien eingestiegen sind. Weil es ist dann übergeschwappt, es ist klar, in diesen ganzen rechten Medien gab es zig Artikel gegen mich mit eben diesem Aufhänger. Und mit Behauptungen, die ich nie gesagt habe. Keiner hat mich da jemals zu angehört. Niemand, keiner der Journalisten hat jemals mit mir darüber gesprochen. So, und deswegen wollte ich einmal fachlich aufklären, was ist an dem Thema Speicher, warum ist es wichtig und wie kann daraus auch sowas entstehen und wie geht's mir damit? Und das ist auch eine persönliche Sicht auf die ganze Thematik, um einmal deutlich zu machen, immer wenn Sie mal das Internet aufmachen oder Social Media, diesen Hashtag sehen, rufen Sie mich an, kontaktieren Sie mich, lesen Sie das Buchkapitel und dann werden Sie schlauer und dann wissen Sie mehr als das, was manche über mich verbreiten.
Nur um das nochmal auf den Punkt zu bringen, das absichtliche Missverständnis, dass Sie ja nicht gesagt haben, dass schon genug Speicher ausgebaut sind in Deutschland, also schon vorhanden sind, sondern dass die Technologie da ist und dass wir jetzt ausbauen müssen. Also
und Speicher. Das sage ich, das sage ich seit einem Jahrzehnt.
Genau, und das wurde Ihnen sozusagen, schreiben Sie in dem Buch, absichtlich unterstellt, dass Sie angeblich mit der Ausbaukapazität schon zufrieden sind.
Naja, es wurde dieser Schnipsel rausgeschnitten. Ich habe es ja in dem Interview wirklich ausreichend erläutert. Und dieser Schnipsel wurde rausgeschnitten und absichtlich entstellt. Seit über einem Jahrzehnt, alle, die meine Studien kennen oder auch unsere Studien dazu, wissen, wie die Position dahinter ist und warum es auch wichtig ist, zu verstehen, dass wir die Speicher ins System lassen müssen und endlich den Markt dafür herstellen müssen. Aber wir lassen ihn als Kurzschluss, lassen wir die Speicher nicht rein und behaupten dann, wir hätten keine Speicher. Und das ist so ein bisschen die Kampagne dahinter.
Dann lassen Sie uns jetzt an dieser Stelle das noch ein für alle Mal klarstellen. Wie viel Speicher hat Deutschland schon gebaut und wie viel Speicher brauchen wir noch, damit die Energiewende gelingen kann?
Also, wir sind im Moment, wie ich gerade sagte, haben wir 70 Gigawatt Batteriespeicher in der Pipeline. Wenn man die ins System lassen würde, hätten wir ausreichend Kurzfristspeicher für die Energiewende. Das ist eine Größenordnung, wo ich sagen würde, da sind wir weit drüber, als was wir jemals brauchen. Also diese sehr bierdeckelhafte Rechnung, die die Energiewendegegner ja häufig anführen, ist immer, wir brauchen diese 80 Gigawatt Nachfrage, die wir in Zeiten, wo jetzt wenig Wind weht oder kaum die Sonne scheint, nicht abdecken können, da bräuchten wir dann 80 Gigawatt Speicher. Das ist aber zu viel, weil wir immer über Residuallasten sprechen. Wir reden immer über Zeiten, wo wir Schwankungen haben und wo wir ausgleichen müssen. Manchmal gibt es sehr viel Wind und den könnte man in Batteriespeichern speichern und den könnte man dann nutzen für Zeiten, wo dann wenig Wind weht und so weiter. Aber wir brauchen auch Langfristspeicher, da gehört dann der grüne Wasserstoff dazu, den müssen wir auch ausbauen. Nicht in einer so großen Größenordnung, aber in einer kleineren Größenordnung, damit wir in der Zukunft diese Kraftwerke auch nutzen können. Also insofern, wenn wir da heute den Markt für schaffen würden, hätten wir zumindest die Batteriespeicher sofort im System. Die werden im Moment zurückgehalten, absichtlich als energiepolitischer Kurzschluss, genauso wie die erneuerbaren Energien ausgebremst werden, die Solarenergie auch als nächster Kurzschluss, um dann zu behaupten, die Energiewende funktioniert nicht. Also es ist am Ende des Tages landet man immer da, dass behauptet wird, Energiewende geht nicht, aber vorher hat man die Rahmenbedingungen so verschlechtert, dass sie gar nicht die Chance bekommt, die Veränderung so durchzuführen, wie es nötig ist.
Dann lassen Sie uns jetzt noch mal ein bisschen Optimismus verbreiten. Im Buch beschreiben Sie, finde ich, sehr schön anschaulich, wie das Energiesystem der Zukunft aussehen könnte. Da spielen eben diese Speicher eine große Rolle, aber auch Smart Meter. Das sind so intelligente Messsysteme, die erfassen Spannungsausfälle und Verbrauch in Echtzeit. Eine Rolle spielen Wärmepumpen, E-Autos und das alles ist irgendwie miteinander vernetzt und verbunden. Können Sie vielleicht noch mal uns so kurz wie das eben geht, erklären, wie das Energiesystem der Zukunft aussieht, wie Sie es sich vorstellen und was der Unterschied zu dem Energiesystem ist, was wir im Moment haben.
Ja, also wir kommen im Moment noch aus einem sehr fossillastigen Energiesystem. Es sind noch Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke im Netz. Und die jetzige Regierung will als Kurzschluss neue Gaskraftwerke bauen, was in der jetzigen Zeit, wo wir fossile Energiekriege haben und der Gaspreis explodiert, ein unglaublicher Wahnsinn ist. Wie sieht das Energiesystem der Zukunft aus? Aus erneuerbaren Energien, 100% erneuerbare Energien, mehr Windenergie, mehr Solarenergie, mehr Speicher, nämlich Batteriespeicher, Pumpspeicher, Kraftwerke und auch grüner
E-Autos
Wasserstoff.
E-Autos sollen ja auch mithelfen, ne? Also E-Autos sollen ja auch als Speicher dann genutzt werden.
Genau, da wollte ich gerade hinkommen. bekommen, also diese ganzen Technologien, die wir brauchen, und die E-Autos helfen als Speicher auch, genau, nicht nur die Heimspeicher, aber im Moment sind auch Großbatteriespeicher im Netz, also es sind ganz, ganz viele Speicherkapazitäten, die noch zusätzlich kommen. Genau, und das bidirektionale Laden von einem Elektroauto, also mehr Elektroautos, die Elektrifizierung des Verkehrs, Bahnverkehr, nachhaltiger Verkehr, Radverkehr und so weiter, mehr Elektroautos, die gleichzeitig auch Speicher haben und diese genutzt werden können. Und wenn Sie bidirektionales Laden machen, das heißt eine Wallbox oder ein Energiesystem zu Hause, nicht nur ein Smart Meter, sondern der kann das steuern, dann verdienen Sie bis zu 1.000 Euro im Jahr mit dem Laden oder Entladen Ihrer Batterie, diese Teil der Lösung anbieten. Und genauso mit dem Heimspeicher. Das sind die Lösungen und dann natürlich die sogenannten Prosumer, das heißt die Haushalte werden energetisch sanieren, also sparen auf der einen Seite, mehr Wärmepumpen, mehr Speicher auch zu Hause, dann und Solarenergie natürlich auf den Dächern, mehr Windenergie, und dann ist es im Prinzip und die Industrie, die auch noch in Richtung Nachhaltigkeit gehen muss, teilweise nachhaltige Biomasse, die wir auch nutzen müssen für Spitzenlastkraftwerke und auch für die Industrie und grüner Wasserstoff, der dazu kommt. Und das sind alle Schritte, die wir heute kennen. Die Technologien sind alle da und die müssen wir nur ins System lassen. Und dann haben wir eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, die Frieden schafft, die uns vor allen Dingen unabhängig macht von fossilen Energiekriegen, die sehr viel preiswerter ist, weil die Energiesystemkosten sinken massiv, auch gerade durch das Sparen, durch die Energieeffizienz. Ein Verbrennungsfahrzeug ist sehr viel ineffizienter als ein Elektroauto. Da brauchen Sie nur die Hälfte dann am Ende der gesamten Energie, die wir vorher brauchten. Und deswegen ist es so viel billiger. Das heißt, wir leben in einer preiswerten Energiewelt, können unsere Energie selber produzieren, sind weniger abhängig von fossilen Energieautokraten in der Welt und schaffen damit Frieden und Freiheit. Und das ist der positive Ausblick.
Wir haben jetzt ausführlich über die deutsche Energiewende gesprochen. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral werden. Bis dahin muss die Energiewende gelingen. Das ist gar nicht mehr so viel Zeit. Frau Kempfert, deshalb die alles entscheidende Frage zum Schluss. Schaffen wir das?
Wenn wir politisch wollen, schaffen wir das. Wenn wir energiepolitische Kurzschlüsse à la jetziger Bundesregierung machen, nicht. Also dann bauen wir ja wieder neue Gaskraftwerke aus. Dann setzen wir das Verbrenner aus in Frage. Das heißt, auch da wird nicht ausreichend in Elektromobilität investiert. Die Ladeinfrastruktur wird nicht ausreichend ausgebaut. Und wir bremsen im Moment die Solarenergie aus durch Vorgaben, die auch falsch sind, die alle da kommen sollen. Das heißt, wir haben jede Menge energiepolitische Kurzschlüsse, die uns hemmen. Aber wenn wir die beseitigen und alles dafür tun, dass es in die Richtung geht, wie ich es gerade erläutert habe und wie es auch im Buch steht, dann können wir das schaffen. Und zwar locker.
Also ein optimistischer Schluss.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es war jetzt ein schönes Schlusswort. Dankeschön für Ihre Information. Das sage ich immer am Podcastende und auch jetzt hier. Und wir haben jetzt noch Zeit, wenn es Menschen im Publikum gibt, denen Fragen, sagt man, unter den Nägeln brennt. Also wir haben hier einen Kollegen mit Mikrofon. Mike, jetzt wäre dein Einsatz. Mike, such du dir jemanden aus.
Da gehen die Arme nach oben.
Eine Frage. Die Klimaneutralität soll ja bis 2045, das ist ja ein relativ feststehendes Termin. Laut Hochrechnungen, wann wären wir denn von dem Energieverbrauch, also nur von dem Stromverbrauch, wann soll der denn neutral sein? Und was sagen die aktuellen Hochrechnungen? Es müsste jetzt ja eigentlich schneller gehen, eben weil Öl und Gas nach oben geht. Gibt es da Zahlen, gibt es da Prognosen?
Ja, vielen Dank. Also es gibt jede Menge Szenarien, die zeigen, dass wir, wenn wir die erneuerbaren Energien jetzt nicht ausbremsen, wie wir das aktuell machen, weil die Solarenergie ausgebremst wird, weil auch bei der Windenergie nicht ausreichend Flächen gegeben werden, weil Bayern bremst beispielsweise, dann schaffen wir nicht den Ausbau, den wir jetzt brauchen. Wenn wir das aber beseitigen würden, dann könnten wir relativ schnell 100% erneuerbare Energien spätestens bis 2035 hinbekommen. Also das ist möglich, aber dafür muss man politisch nicht hemmen. Also die erneuerbaren Energien ist ja der große Vorteil, die werden ja immer billiger. Aber wenn man politisch die Rahmenbedingungen so stark verschlechtert, dann kommen wir da nicht hin. Also insofern, wenn man es wollte, wären wir stromseitig bei 100% erneuerbaren Energien bis 2035. Aber dann kommen wir ja noch in Richtung energetischer Sanierung des Wärmebedarfs und so weiter und nachhaltige Verkehrswende. Im Übrigen, also ich bin ja schon seit 20 Jahren dabei. Wenn wir damals, was ich ja schon immer sagte, so damals schon das gemacht hätten, wären wir heute durch mit der Energiewende. Ja, wir wären durch. So ähnlich wie Dänemark, die in der energetischen Sanierung so gut wie durch haben, ihr Wärmenetz auf 100% erneuerbare Energien umgestellt haben, wo die Städte nachhaltige Mobilität haben und so. Die sind schon bei 70%, da könnten wir heute locker sein. Wir hätten aber auch noch schneller sein können, weil wir die Ersten waren mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir haben nämlich mit der Förderung hier begonnen. Wir haben 150.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich verloren gehen lassen, abwandern lassen. Und so, also hätte, wären wir heute sehr, sehr viel weiter, als wir aktuell sind. Ja.
Gibt es ja. Es gibt sehr viele weitere Fragen. Wir werden nicht alles schaffen, aber wir geben uns Mühe.
Frau Professor Kempfert, Sie kämpfen schon so lange gegen Windmühlen. Ich habe so viele Fragen, aber vielleicht nur für mich den Kern. Warum glauben, ich möchte Sie als Psychologin vielleicht ansprechen, warum macht die Bundespolitik immer wieder diesen Fehler, zu viel kleinteilig regeln zu wollen mit diesem Heizungsgesetz, was es so ja nicht ist, mit vielen, vielen anderen Vorgaben, statt ihrer Aufgabe nachzukommen, diese Geschichte einfach mit dem Preis zu regeln? Und das CO2-Bepreisung ist das beste Beispiel. Das ist eine langfristige Strategie. Es muss einfach in die richtige Preisentwicklung gehen. Die falschen müssen teurer werden, die guten müssen billiger werden. Warum ist die Politik, die Bundespolitik dazu nicht in der Lage?
Ja, also zum einen gibt es ja einen CO2-Preis, der findet jetzt ja statt. Der wird jetzt auch für die Gebäudeenergie und für den Verkehrssektor ab 2027 eigentlich starten. Hat man jetzt aufgeweicht, politisch durch die EU-Vorgaben auf 2028. Also da gibt es wieder einen energiepolitischen Kurzschluss, einen Rollback, weil das wäre sinnvoller, das über den CO2-Preis zu regeln. Und das andere ist, weil wir, im Moment gibt es sehr stark steigende Öl- und Gaspreise, aber es ist schon so, dass vor allen Dingen Niedrigeinkommensbezieher oder wie die Frau auch in dem Buch, die sich Sorge macht um ihr Haus, Angst haben, wie können sie das bezahlen? Und da muss man schon auch entsprechend unterstützen, die energetische Gebäudesanierung finanziell unterstützen, gerade für niedrig- und mittlere Einkommensbezieher. Das ist durchaus sinnvoll an der Stelle, weil der CO2-Preis gerade solche Einkommensgruppen überproportional stark benachteiligen kann. Aber die höheren Einkommensbezieher, bin ich ganz bei Ihnen, können das auch locker bezahlen und können auch den Umbau. Die sind auch meistens diejenigen, die schon die Wärmepumpe haben oder das Elektroauto und schon energetisch saniert haben. Auch über den Preis. Aber allein über den Preis kommt man nicht ganz dahin, ohne dass man sozial abfedert. Das ist so das eine. Aber warum da politisch immer gegengesteuert wird, dass man auch solche Lösungen hat, Das ist wirklich eine Frage an die Politik. Ich bin da ratlos. Zumal, wenn man jetzt sehr stark wieder dieses fossile Rollback macht, wird es am Ende ja immer teurer. Wir schieben es ja weiter und weiter vor uns her. Und das Energiesparen ist doch nie falsch. Selbst wenn man sagt, das ist jetzt alles ideologisch, aber wenn man das Haus saniert, spart man Energie. Und dann spart man Kosten und das tut jeder. Klar, man muss investieren, da kann man unterstützen und so. Also insofern, die Politik hat da viele Chancen, was zu verändern, aber ist halt macht einen sehr großen Zickzackkurs, der uns eher belastet.
Möchte jemand noch eine Frage stellen? Haben wir eigentlich die Zeit noch?
Da ist noch eine Dame.
Vielen Dank, dass Sie das überhaupt durchhalten. Also wir brauchen Leute wie Sie. Dankeschön. Ich würde das nicht durchhalten.
Dankeschön.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mal Zeit haben, kommen Sie gerne in unsere Schule, halten Sie da mal einen Vortrag.
Vielen Dank.
Jetzt habe ich habe gar keine Ahnung von dem Thema. Mich würde trotzdem mal interessieren. Ich habe in einer Dokumentation mal gesehen, dass für die E-Autos seltene Erden abgebaut werden müssen. Und mir ist das Zitat noch von einem Ureinwohner, hätte ich fast gesagt, von einem Einwohner, dort vor Ort im Ohr, der gesagt hat, ja, ihr macht eure Energiewende und Holz dafür unseren Regenwald ab. Mhm. Und meine Befürchtung ist immer, wir machen das eine und zerstören dann das andere. Also ja. Können Sie da was zu sagen?
Also, sehr gerne. Also vielen herzlichen Dank erstmal für die freundliche Rückmeldung. You made my day. Das ist total schön. Freut mich riesig. Ja, die Frage ist eine super Frage, weil ich das auch im Buch tangiere, dass wir aufpassen müssen, dass wir unsere Umweltprobleme nicht auslagern. Weil unsere Umweltprobleme sind hier und die dürfen wir nicht irgendwohin verlagern. Und wenn wir Elektromobilität machen als ein Beispiel, müssen wir ja auch auf seltene Erden, aber vor allen Dingen auch auf Rohstoffe zurückgreifen. Lithium ist hier zu nennen, ist keine seltene Erde, aber diese Rohstoffe müssen abgebaut werden und teilweise auch mit einem hohen Wasserverbrauch. Und da müssen wir aufpassen auf zwei Wegen. Das eine ist, dass wir möglichst auch da weniger Fahrleistung haben, das heißt weniger mehr Nahverkehr, also weniger Elektromobilität an sich, also weniger Autos. Wir haben ja vorhin über die Industrie gesprochen, aber es geht hier darum, dass die Mobilität nachhaltig werden muss, also mehr Bahnverkehr, mehr Schienenverkehr, mehr Radverkehr, mehr Fußverkehr und das auch alles unterstützen. Carsharing, geteilte Mobilität und all diese Dinge, Rufbusse, auch elektrisch, aber das ist natürlich in reduzierter Form. Das heißt, wir haben nicht den hohen Bedarf an zusätzlichen Rohstoffen oder auch seltenen Erden. Und das Zweite, oder drei sind sogar wichtig, das Zweite ist, wenn wir Rohstoffe importieren, dann möglichst nicht aus Regionen oder gar nicht aus Regionen, wo die Umwelt geschädigt wird oder Sozialstandards nicht eingehalten werden. Dafür gibt es auch Nachhaltigkeitskriterien, zu denen wir uns verpflichtet haben. Und die werden häufig nicht eingehalten. Und das gilt es zu verändern. Und das Dritte ist Recycling und Kreislaufwirtschaft. E-Autos sind so viel effizienter, die Batterien halten auch so viel länger als Verbrennerfahrzeuge. Und wenn wir die noch recyceln und eine Recyclingquote auf 100% stellen, das könnten wir machen, es geht auch technisch. Die Industrie dafür steht im Übrigen auch bereit, wieder neue Jobs, die wichtig sind. Und dann können wir diesen zusätzlichen Bedarf minimieren. Und darum muss es gehen, dass wir immer vom Ende her denken und dass wir die Mobilität so gestalten, dass die gesamten Umwelt- und Sozialwirkungen oder Umweltwirkungen nicht negativ sind, sondern positiv werden und wir auch hier mit dem Thema uns beschäftigen und diese Standards auch wirklich einhalten.
Wir sind mit der Zeit am Ende. Es war eine Stunde, auch wenn es einem wahrscheinlich gar nicht so vorkam. Ich danke Ihnen, Frau Kempfert, für all Ihre Informationen und Einschätzungen und Ihre Mühe. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Tolles Publikum.
Vielen Dank. Und wenn Sie mehr wissen wollen, ich weiß nicht, kaufen Sie das Buch, hören Sie den Podcast, das ARD Klima Update, da lernt man sehr, sehr viel. Und wir bedanken uns und wünschen noch einen schönen Tag hier auf der Buchmesse. Danke.
Ich bedanke mich auch. Schönen Tag. Alles Gute. Vielen Dank.
Das war die Aufzeichnung vom ARD Klima Update auf der Leipziger Buchmesse. Die nächste Folge wird dann wieder eine reguläre Ausgabe sein. Diese veröffentlichen wir dann am 15. April. Außerdem noch der Verweis auf unseren Newsletter. Jeden Freitag bekommt ihr eine spannende Geschichte und zusätzlich Infos zu Klimarecherchen aus der ganzen ARD. Im aktuellen Newsletter erfahrt ihr zum Beispiel, ob Solaranlagen über landwirtschaftlich genutzten Feldern sinnvoll sind. Außerdem habe ich für euch noch einen besonderen Tipp für einen Podcast. Im Gespräch mit Claudia Kempfert haben wir ja schon über die Atomkraft gesprochen. Wer sich für das Thema interessiert, kann bei meiner Podcast-Empfehlung noch tiefer in das Thema einsteigen. Der Podcast heißt Nein, danke, warum Atomkraft uns spaltet. SWR-Journalistin Lisa Krauser berichtet in dem Podcast, wie es den Menschen an der Grenze zu Frankreich geht. Sie müssen nämlich auch nach dem deutschen Atomausstieg damit leben, dass es in ihrer Nähe Kernkraftwerke gibt. Worum es in dem Podcast genau geht, das erzählt sie euch jetzt selbst.
Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation
Fukushima vor 15 Jahren. Danach ist klar,
genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Ich bin damals erleichtert über den Ausstieg. Denn schon seit Tschernobyl steht Atomkraft bei uns für Gefahr. Aber keine 3 Kilometer von meinem Elternhaus weg, hinter der saarländischen Grenze, sieht's ganz anders aus. Frankreich denkt nicht ans Aussteigen.
Präsident Macron hat heute beim Besuch einer Turbinenfabrik in Belfort eine Renaissance der Atomkraft angekündigt.
Was ist da los? Wieso ticken Deutschland und Frankreich so unterschiedlich beim Thema Atomkraft? Ich bin Lisa Krauser, Journalistin beim Saarländischen Rundfunk, und ich nehme euch mit auf eine Reise. Zu Reaktoren.
Hast du denn immer so nervös auf den Geigerzähler geguckt?
Immer. Anfang immer.
Atommüll.
Niemand kann ein Endlager für 1 Million Jahre garantieren. Das ist Hybris.
Und zu Perspektiven auf dieser und auf der anderen Seite der Grenze.
In Frankreich lernt man von klein auf, Atomkraft zu lieben.
Schlimm, ganz schlimm. Und dann habe ich auch Angst gehabt, so um mein Kind.
Nein, danke. Warum Atomkraft uns spaltet. Ein Podcast über Perspektiven, Prägung und Widersprüche. Ab sofort gibt's jeden Mittwoch eine neue Folge. In ARD Sounds findet ihr direkt alle Folgen auf einmal.